HR Info Wirtschaft
mit Lars Hofmann. Das Coronavirus und die Auswirkungen auf die Wirtschaft werden immer dramatischer. Die Entwicklungen überschlagen sich regelrecht. Wie unabsehbar die Folgen für Unternehmen und Beschäftigte sind, zeigt sich an der Ankündigung von Finanzminister Olaf Scholz, die Bundesregierung stelle unbegrenzte Mittel für Kredite zur Verfügung, um betroffene Unternehmen zu stützen.
Wir sagen, wir legen gleich, wenn ich das mal so sagen darf, alle Waffen auf den Tisch und zeigen, dass wir gewissermaßen stärker sind als das Problem, das uns da ökonomisch begegnen kann.
Außerdem hat Scholz die Finanzämter aufgefordert, vom Coronavirus betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Fällige Steuerzahlungen sollten zinslos gestundet werden. Ohne allzu detaillierte Prüfung, schnell und unbürokratisch, heißt es da. Allgemein wird befürchtet, die Wirtschaft könne in einen Abwärtsstrudel geraten. Weltweit könne eine Rezession drohen. Wie steht es bislang um die hessischen Unternehmen und Beschäftigten? Eine Halle in Wiesbaden. Scheinwerfer, mobile Bühnen, Lautsprecher, Kabel, Mikrofone. Alles Notwendige für Veranstaltungen, Konferenzen oder Open-Air-Konzerte. Allerdings, die Sachen lagern seit Wochen ungenutzt in Regalen und Kisten. Das Unternehmen Audi Luma für Veranstaltungstechnik hat kaum noch Arbeit. Die Situation ist so schlimm, dass Chef Wolfgang Vogel eine Betriebsversammlung mit den 18 Beschäftigten einberufen musste.
Ihr wisst alle, was gerade passiert und merkt auch selber, wie wenig wir noch zu tun haben. Und aktuell sieht es auch nicht so aus, als würde sich das innerhalb der nächsten 6 Wochen auch nur ansatzweise verbessern. Also im Gegenteil, ich sag mal, im April sieht es jetzt ganz düster aus aktuell. Wie der Mai wird, können wir nicht wissen. Wir können es nur hoffen, dass es besser wird. Aber wir müssen momentan davon ausgehen, dass auch der Mai komplett ausfällt. Wir haben uns da auch intensiv mit beschäftigt die letzten Tage und müssen jetzt zwangsläufig irgendwie Maßnahmen ergreifen, damit wir hier nicht irgendwie untergehen.
Nicht untergehen. So geht es derzeit vielen Betrieben aus den Branchen rund um Veranstaltungen, Messen, Konzerte, Konferenzen. Messebauer, Caterer, aber auch Hotels, Restaurants und Bars gehörten zu den ersten, die die Auswirkungen des Coronavirus zu spüren bekamen. Weil seit Tagen Messen und große und kleine Veranstaltungen abgesagt werden, Geschäftsreisen werden nicht mehr durchgeführt, Urlaubsreisen werden storniert. Erste Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass alleine den Messebauern in Deutschland innerhalb von nur 3 Wochen ein Schaden in Höhe von rund 1 Milliarde Euro entstanden ist. Das spürt natürlich auch Veranstaltungstechniker Wolfgang Vogel mit seinen 18 Beschäftigten.
Im Grunde geht es jetzt tatsächlich um die Auswirkungen einfach, die dieses blöde Virus jetzt mit uns anstellt. Wir hätten im März, April 300.000 Euro Umsatz gemacht. Davon sind jetzt am Ende 60.000 Euro übrig. Das heißt, wir sehen da einen Ausfall von 240.000 Euro, sprich 80% sind weg. Allein für den Mai haben wir einen geplanten Umsatz von 220.000 Euro. Wenn der auch komplett wegfallen sollte, sind fast 500.000 Euro, die da einfach fehlt, die einfach nicht kommt.
Die Mitarbeiter hören gebannt zu. Sie kennen natürlich die Auftragslage. Seit Tagen ist kaum noch etwas zu tun. Dass das Konsequenzen haben wird, wissen alle. Wolfgang Vogel versucht klarzumachen, was das konkret bedeutet.
Die Kosten sind da. Wir haben Mieten, wir haben das Personal, wir haben Autos, wir haben Darlehen, wir haben Versicherungen. Das läuft ja erstmal alles weiter. Wir sind da mit allen Seiten am Sprechen. Es gibt hoffentlich genug Möglichkeiten, um da die Fixkosten, soweit es geht, irgendwie zu reduzieren, um das möglichst lange durchzuhalten. Aber wir müssen definitiv auch an der Personalkostenstellschraube drehen. Und das habt ihr mit Sicherheit alle schon mitbekommen, den Ausdruck, sprich, wir müssen über Kurzarbeit reden.
Kurzarbeit heißt weniger Arbeit, in Absprache mit den Beschäftigten und der Arbeitsagentur. Damit Kurzarbeit angemeldet werden kann, muss der Betriebsrat zustimmen. Oder eben, wie in diesem Fall, alle Beschäftigten. Deshalb macht Wolfgang Vogel deutlich, was das Ganze bedeuten würde.
Wir werden reduzieren, voraussichtlich um 80% tatsächlich. Sprich, wenn ihr aktuell 40 Stunden die Woche arbeitet, arbeitet ihr ab Montag 8 Stunden die Woche. Nicht mehr 5 Tage, sondern 1.
Was das am Ende in Euro bedeutet, rechnet Wolfgang Vogel vor. Bei einer eigentlich 40-Stunden-Woche kommen brutto rund 2.500 Euro raus. Netto etwa 1.700 Euro. In der Kurzarbeit zahlt das Unternehmen noch die 8 Stunden pro Woche, die gearbeitet werden. Für die 4 Tage, die nicht gearbeitet werden, springt die Arbeitsagentur ein. Sie zahlt 60% des eigentlichen Nettoeinkommens, beziehungsweise 67%, wenn jemand Kinder hat. Im Vergleich zum eigentlichen Nettoeinkommen von 1.700 Euro, wenn normal gearbeitet wird, kommt da am Ende deutlich weniger raus.
Er gibt ein neues Netto von 1.200 Euro. Es tut weh. Das ist das, was euch am Ende fehlt. Einem 2.500 Euro Bruttojob fehlen am Ende des Monats dann 500 Euro netto. Das sind 30% etwa, beziehungsweise 25% bei denen, die Kinder haben. Das tut weh, aber im schlimmsten Fall wäre das so, wenn wir nicht die Kosten reduziert kriegen und nicht irgendwo Geld akquirieren können, dass der Laden einfach insolvent geht. Ich möchte hier keinen rausschmeißen. Ich möchte auch nicht, dass der Laden kaputt geht. Ja, aktuell müssen wir diesen Schritt gehen und das tut für jeden weh. Tut für uns genauso weh. Aber immer noch besser als gar keinen Job mehr.
Das wäre im schlimmsten Fall die Alternative. Wolfgang Vogel will die Kurzarbeit vorsorglich bis Ende des Jahres beantragen. Einfach weil er nicht weiß, wie lange die Krise dauert. Die Beschäftigten stimmen am Ende alle zu, manche allerdings zähneknirschend.
Klar kann man in der Form auch sagen, es ist ein bisschen übertrieben, überzogen das Ganze. Finde aber auch, dass man unter anderen Aspekten tatsächlich auch ein bisschen Verständnis mitbringen sollte, weil natürlich da auch von Menschenleben die Rede ist. Und da ist dann halt auch nicht immer Geld alles. Ja, ist einfach so.
Auch das Frankfurter Reisebüro Airways Travel bekommt die Auswirkungen des Virus zu spüren. Das Reisebüro hat sich auf Flüge und Reisen nach Asien spezialisiert.
Sie möchten die Flug stornieren wegen Coronavirus, okay? Als Kulanz vielleicht können Sie auch kostenlos stornieren, aber ich kann Sie jetzt nicht versprechen, ob das geht.
Neue Reisen werden eigentlich gar nicht mehr gebucht, egal ob nach China, Indien, Singapur oder Indonesien, sagt Anil Kumar.
Die meisten Kunden, die anrufen und die stornieren ihre Reisen, die sie für April, Mai gebucht haben. Also bis Mai sind die fast alle, haben das storniert. Und wir müssen das rückerstatten.
Wie es jetzt mit seinem Reisebüro und den 6 Mitarbeitern weitergeht, kann Anil Kumar im Moment nicht absehen.
Wenn kein Umsatz da ist, kann ich ja nicht Gehälter bezahlen. Da müssen wir die Leute irgendwie vielleicht reduzieren. Oder? Was ist schlecht, weil wir haben Personal, die schon sehr, sehr lange bei uns arbeiten. Und schade eigentlich, das wird wehtun.
Erste Betriebe haben schon Mitarbeiter entlassen oder eben Kurzarbeit angemeldet. Vereinzelt gibt es sogar Insolvenzen. Der Hotel- und Gaststättenverband geht davon aus, dass 3/4 der Branche unter den Auswirkungen des Coronavirus leidet. Auch weil weltweit eben Geschäftsreisen gestoppt, viele Urlaubsreisen abgesagt werden. Darunter leidet eine Branche besonders, die Luftfahrt. Allein die Lufthansa streicht bis Ende April über 30.000 Flüge im Konzern. Die Lage ist so dramatisch, dass das Unternehmen auf Staatshilfen angewiesen ist. Und Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die Beschäftigten in einer internen Videobotschaft bereits auf harte Zeiten eingestimmt.
Die Situation hat sich für die gesamte Luftfahrtindustrie dramatisch verschlechtert. Wir werden bis zu 50% unserer Flüge streichen. Es ist dennoch wichtig, alle Mitarbeiter auch in dieser Krise zu halten. Deshalb verhandeln wir mit Arbeitnehmervertretern weltweit, um Entlassungen zu verhindern.
Heißt, es könnte Kurzarbeit etwa für Flugbegleiter, Piloten und Bodenpersonal geben. Darüber wird mit den Arbeitnehmervertretern und der Arbeitsagentur verhandelt. Ähnlich sieht es beim Flughafenbetreiber Fraport aus. In der letzten Februarwoche sind rund 15% der Passagiere in Frankfurt ausgeblieben. In der ersten Märzwoche war es schon ein Minus von 30%, sagt Fraport-Chef Stefan Schulte.
Wir haben aktuell in diesen Tagen einen Passagierrückgang in der Größenordnung von 45%. Der wird jetzt noch größer werden durch die Einreiserestriktionen USA und andere Länder. Das heißt, ich erwarte, dass er in den nächsten Wochen auf -50 bis -60% hochgeht. Uns fehlen also im Moment jeden Tag 80.000 Passagiere. Das wird eher in die Größenordnung 100.000 Passagiere jetzt in den nächsten Tagen und Wochen gehen.
Heißt, Fraport muss die Kosten senken. Sparen. Das wird auch die Mitarbeiter betreffen, sagt Stefan Schulte. Derzeit verhandle Fraport mit der Arbeitsagentur über Kurzarbeit. In den nächsten Tagen werde das dann umgesetzt. Wichtig dabei sei, sagt er, dass die Bundesregierung die Regelungen gelockert hat, alles beschleunigt hat Für Unternehmen aber auch wichtig, dass die Arbeitsagentur die Sozialleistungen für die Arbeitgeber übernimmt.
Weil das ist das Sozialverträglichste, was wir auch im Interesse unserer Mitarbeiter, die sich ja auch Sorgen machen, die stehen auf dem Vorfeld und die sehen, dass sie keine Arbeit haben. Dann habe ich als Unternehmen nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist betriebsbedingt kündigen und das wollen wir nicht, weil wir wollen irgendwann hochfahren, wir glauben an unser Geschäft, das wird wiederkommen. Und deswegen ist sehr, sehr gut, dass jetzt die Kurzarbeitregelung so schnell auf den Weg gebracht wurde. Das heißt, man gewinnt und versucht, im Moment Zeit zu gewinnen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt dabei. Es ist eine schwierige Situation. Wir wissen heute nicht, wie lange diese Situation anhält. Eher Monate definitiv. Deswegen ist es unsere Verantwortung, jetzt das Unternehmen im Gleichgewicht zu halten, die notwendigen Kostenmaßnahmen zu ergreifen, die Ressourcen zurückzufahren, aber so sozialverträglich wie möglich. Und dabei kann ich klar sagen, wir haben zum Glück ein sehr großes Liquiditätspolster von über 1 Milliarde Euro. Deswegen mache ich mir um Fraport keine Sorgen. Aber gesamtwirtschaftlich hat so eine Situation natürlich schon sehr große Auswirkungen.
Sagt Fraport-Chef Stefan Schulte. Die Auswirkungen des Coronavirus kommen jetzt aber auch nach und nach in der produzierenden Industrie an. Jetzt erst zeigt sich nämlich, welche Lieferungen und Produkte aus China nicht ankommen, wie die Lieferketten betroffen sind. Einfach, weil Containerschiffe aus Asien bis zu 2 Monate lang unterwegs sind, bis sie in Europa ankommen, sagt Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer, VDMA.
Also wir haben die besondere Situation bei dem Coronavirus, dass es sowohl die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite betrifft. Also die Auswirkungen, die man spürt, sind auf der einen Seite so, dass man die vorgeleisteten Materialien zum Teil aus China nicht hat. Das können kleine Lieferanteile sein. Aber die führen dann dazu, dass bestimmte Bestellungen nicht fertig werden, bestimmte Maschinen nicht fertiggestellt werden können und damit auch nicht ausgeliefert werden können. Das ist die eine Verwerfung. Und die andere Verwerfung ist, dass natürlich in den Kundenmärkten, hier es geht China voran, aber das wird sich ja um den Globus herum dann auch so entspinnen, dann auch durch die vielen Ausfälle in Personal, geschlossenen Firmen etc. nicht viele Bestellungen reinkommen. Also es hakt links und rechts und das macht den Unternehmen schon Mühe.
Ist das Wichtige an der Kurzarbeit, dass man damit einfach Zeit überbrücken kann, Mitarbeiter halten kann, bis alles wieder normaler läuft?
Das ist genau der Punkt und wir gehen ja davon auch aus, dass diese Corona-Krise eine vorübergehende Erscheinung sein wird. Wir sehen das in China. Das hat im Grunde 2-3 Monate gebraucht. Im Moment geht es dort wieder bergauf. Die Unternehmen fangen wieder an zu arbeiten. Das müssen wir jetzt hier auch einpreisen. Das heißt, wir haben einen harten März, April und Mai vor uns. Und wenn man das mal so sich anschaut, wie es in China gelaufen ist, darf man hier auch annehmen, dass wir dann im zweiten Halbjahr vielleicht wieder ein sogenanntes Business as usual machen können. Um diese Überbrückung dieser harten Monate geht es jetzt im eigentlichen Sinne.
Wie läuft das im Moment? Melden sich Unternehmen bei Ihnen? Ist das die ganze Branche? Sind das vereinzelt Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, die wissen wollen, wie sie Kurzarbeitergeld beantragen können?
Es ist in der Tat ein hohes Interesse daran, dieses Instrument zu nutzen. Das ist an Branchen gar nicht so festzumachen. Das hängt sehr stark von den Lieferketten ab. Egal welches Produkt man fertigt, wenn man Vorprodukte einsetzt in seiner Maschine, die aus betroffenen Regionen kommen, im Augenblick ist das besonders China, wo diese Teile dann ausbleiben und kurzfristig auch nicht durch andere ersetzt werden können, entsteht dieses Problem. Völlig unabhängig davon, welche Maschine, welcher Kundenmarkt bedient wird, das kann in Unternehmen je nach Lieferkettensituation eintreten.
Das heißt, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass Container mit Teilen, mit ganzen Maschinen aus China tatsächlich nicht ankommen oder zumindest das, was man sich erhofft hat, nicht drin ist, weil einfach auch da nicht produziert werden konnte.
Genau, die letzten Dinge, die mit Seefracht gelaufen sind, sind jetzt dieser Tage, letzte Wochen eingetroffen. Die sind ja eine Weile unterwegs und jetzt kommt diese Dürrestrecke. Und es ist ja nicht so, dass dort ganze Maschinen oft drin sind. Es reicht ja schon, dass sie eine große Maschine haben und es fehlen 2 Chips. Es fehlen 2 Steuerungselemente, es fehlt eine Kleinigkeit, ein paar Sensoren etc., die darauf abgestimmt sind in der Lieferkette. Und dann ist natürlich die ganze Maschine erstmal zum Stillstand verurteilt, bis die Dinger da sind. Das macht das große Problem.
Sagt Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Ortswechsel. Elkamet in Biedenkopf in Mittelhessen. Rund 600 Beschäftigte arbeiten hier am Stammsitz des Automobilzulieferers. Ein paar Kilometer entfernt, in Dautphetal-Wolfgruben, sind nochmal 200 Mitarbeiter damit beschäftigt, unter anderem Behälter für Öl, Benzin oder Diesel für Landmaschinen, Motorräder und Autos zu produzieren. Sophie Ziriaks ist für diesen Standort verantwortlich. Sie ist selbst etwas überrascht, dass die ganze Krise bislang noch keine gravierenden Auswirkungen auf die Produktion hat.
Bei uns stellt es sich so dar, dass wir all die Teile bekommen, die wir benötigen für unsere Produktionsprozesse. Bei unseren Kunden ist das sehr differenziert, das Bild. Es gibt Kunden, die von massiven Problemen in den Lieferketten berichten, wo zum Teil auch schon in Aussicht gestellt wird, dass die Bänder stehen. Und wenn bei unseren Kunden das Band steht, dann werden auch unsere Teile dort nicht benötigt. Das heißt, dann haben wir die Teile vielleicht für unser Lager produziert oder werden die auch gar nicht erst produzieren. Die Situation bei den Kunden ist ganz unterschiedlich. Es gibt Kunden, die erwarten, dass Ende März die Bänder stehen. Aktuell sehen wir es allerdings noch nicht in den Abrufzahlen und den Liefermengen. Dort, das ist noch recht stabil. Ist für uns auch ein Widerspruch zu der, ich sage es vorsichtig, Panikmache oder zu der Unruhe, die doch besteht, dass in Aussicht gestellt wird, die Bänder werden stehen, die Situation ist ganz schwierig. Gleichzeitig sind die Auftragsbestände und die Abrufzahlen recht stabil. Ist ein Paradox, was natürlich wiederum Unsicherheit schafft.
Unsicherheit schafft, aber in dieser Situation kann natürlich auch von einem Tag auf den anderen alles anders sein. Ein Unternehmen kann beispielsweise wichtige Teile nicht mehr bekommen und dann kann sich auch ganz schnell für Sie was ändern. Wie bereiten Sie sich darauf vor, ich sag mal auf den Tag X?
Auf den Tag X bereiten wir uns vor, dass wir versuchen, in der Belegschaft die größtmögliche Gelassenheit und auch Ruhe auszustrahlen und sagen, das ist eine Situation, die sich keiner ausgesucht hat, die ist auf uns zugekommen und wenn wir zusammenhalten, dann werden wir das auch schaffen. Das sind auch keine Lippenbekenntnisse bei uns. Das hat das Unternehmen in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass das möglich ist. Wir bereiten uns insofern vor, dass wir versuchen, ein höchstmögliches Maß an Flexibilität auch in der Beschäftigung zu schaffen. Ein Beispiel, wir haben alle Mitarbeitenden, die über einen Laptop verfügen, haben wir gebeten, den Laptop jetzt immer abends oder nach Feierabend mitzunehmen, dass wenn Tag X eintritt, vielleicht, wer weiß, was passiert, dass dann aber zumindest eine Erreichbarkeit und eine Kommunikation gewährleistet ist. Wir arbeiten mit ganz flexiblen Arbeitszeitmodellen und beispielsweise Homeoffice ist bei uns überhaupt kein Thema, ist flächendeckend, wer das möchte, aus welchem Grund auch immer und sei es aus einem subjektiven Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl heraus. Auch das muss man sehr ernst nehmen, die Ängste, die bestehen in der Belegschaft. Wenn da jemand sagt, ich möchte lieber Homeoffice machen und möchte nicht in die Firma kommen, dann steht das dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin selbstverständlich frei, sofern die Arbeit geleistet wird.
Wenn es soweit kommen sollte, dass Sie eben auch nicht mehr alles oder vielleicht auch gar nicht produzieren können, bereiten Sie sich auch auf das Thema Kurzarbeit vor?
Natürlich bereiten wir uns vor. Kurzarbeit ist ein wichtiges Instrument zur Beschäftigungssicherung und die hat bei uns immer höchste Priorität. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass wir der Belegschaft immer wieder sagen und das auch tatsächlich so ist, dass unsere Arbeitsplätze sicher sind. Und zwar sicher in dem Maß, dass es sich um ein kerngesundes Unternehmen handelt, sicher aber auch in dem Maß, dass wir hier all das zur Verfügung stellen, was benötigt wird, um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit darzustellen. Das Thema Desinfektionsmittel oder auch andere Mittel, die benötigt werden, um Infektionsschutz zu gewährleisten, das ist bei uns seit Jahren Standard. Das ist überhaupt nichts Neues für uns.
Sicher heißt auch, Kurzarbeit wäre ein Mittel, damit eben die Arbeitsplätze auch durch so eine Krise erhalten bleiben.
Natürlich, und wir haben dort auch in der Vergangenheit gute Erfahrungen mitgemacht. Das weiß auch die Belegschaft, die da mit einem sehr großen Vertrauen auch unterwegs ist. Das Vertrauen bringt natürlich eine hohe Verantwortung auch mit sich. Dieser Verantwortung sind sich alle Führungskräfte sehr bewusst. Aber wir werden den Ansprüchen da auch genügen an der Stelle.
Sagt Sophie Ziriaks. Was sie natürlich umtreibt, dass in den Schulen bis Ostern kein Unterricht stattfindet und dass Kinderbetreuungseinrichtungen in Hessen geschlossen bleiben.
Wir haben aktuell auch hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf Corona-Fälle, auch hier ganz in der Nähe, das wissen wir. Das heißt, wir sprechen hier auch über Ängste, über Befürchtungen, vielleicht auch über Krankheitsfälle selber in der Belegschaft. Und natürlich das Thema Schulschließungen, Kindergartenschließungen wirkt sich auch direkt auf die Verfügbarkeit von unserem Personal aus.
Denn Kinder müssen betreut werden. Homeoffice ist da eine Möglichkeit. Wie konkret aber mit der Situation umgegangen wird, muss wohl in jedem Einzelfall entschieden werden. Probleme, vor denen hessenweit Zehntausende oder sogar Hunderttausende große und kleine Unternehmen stehen. Denn in Hessen besuchen rund 630.000 Kinder und Jugendliche Schulen. Gut ein Drittel von ihnen sind Grundschüler. Jörg Köhlinger, Bezirksleiter der Gewerkschaft IG Metall, sagt, Arbeitnehmer bräuchten im Zweifelsfall die Möglichkeit, ihre Kinder zu betreuen.
Die Möglichkeit muss auf jeden Fall geschaffen werden. Man kann ja nicht kleine Kinder alleine zu Hause lassen. Wir brauchen aber Möglichkeiten der Freistellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, und zwar unter vertretbaren finanziellen Konditionen, wenn ein solcher auch familiärer Notfall eintritt.
Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, sagt, angesichts dieser enormen Herausforderungen müsse in jedem Einzelfall geschaut werden, wie der Betrieb weiterlaufen könne.
Dass die, die gesund sind oder beispielsweise nicht zu Hause sich um Kinder kümmern müssen, dass die dann mehr arbeiten, damit der Schaden, der durch Corona dem Einzelunternehmen letztendlich droht, dass der möglichst klein gehalten wird. Also ich plädiere sehr dafür, dass man dann betriebliche Lösungen findet, wie die ordnungsgemäße Auftragsbewältigung trotzdem weiter laufen kann.
Hier seien jetzt einfach viele Absprachen notwendig. Jörg Köhlinger von der IG Metall verweist darauf, dass es bereits gesetzliche Regelungen gibt, dass Eltern 10 bis 20 Tage im Jahr zu Hause bleiben dürfen, wenn Kinder krank sind. Das könnte jetzt greifen, reicht möglicherweise aber auch nicht aus.
Wir haben dafür ja auch begrenzt bereits vorhandene Regelungen in Tarifverträgen, also beispielsweise bei Erkrankungen von Kindern. Die werden wir überprüfen müssen, ob die ausreichend sind. Gegebenenfalls müssen wir sie ausweiten.
Ein Patentrezept für diese Situation gibt es nicht, wenn Kindergartenkinder, Schüler und Schülerinnen jetzt wochenlang zu Hause bleiben müssen. Jörg Köhlinger und Dirk Pollert befinden sich eigentlich gerade in Tarifverhandlungen. In einem Darmstädter Hotel werden sie von den Meldungen rund um das Coronavirus, geschlossene Schulen, geplante Hilfsmaßnahmen durch die Bundesregierung erwischt. In dem Hotel haben sich die IG Metall und die Metallarbeitgeber der Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu ihren Tarifverhandlungen getroffen. Die Lage ist auch ohne das Coronavirus schon schwer genug. Die Branche ist in einer Rezession und sie befindet sich in einer teuren Transformation. Es muss viel Geld in Elektromobilität und Digitalisierung investiert werden. Tausende von Mitarbeitern müssen umgeschult werden. Überlagert wird das Ganze jetzt aber eben vom Coronavirus. Das weiß auch IG Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger.
Ja, wir haben für die Tarifverhandlungen ja zunächst die Ausgangssituation gehabt, wir wollten über Zukunftstarifverträge reden, das müssen wir auch machen. Die Themen und Herausforderungen der Transformation, der technischen Veränderungen bleiben bestehen, trotz Corona-Krise. Die wird hoffentlich ja irgendwann vorbei sein. Priorität hat aber jetzt die Bewältigung der Corona-Krise. Das heißt, wir müssen mit den Tarifvertragsparteien gemeinsam mit dem Gesetzgeber die Voraussetzungen dafür schaffen, dass in den Betrieben das Problem bewältigt werden kann. Kurzarbeit ist dafür ein Schlüsselthema. Das halten wir vom Grundsatz her auch für richtig, mit einer Einschränkung. Es ist aus unserer Sicht vollkommen unakzeptabel, dass allein die Arbeitgeberseite begünstigt wird und Entlastung erhält, die komplette Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge, weil wir ganz klar sehen müssen, die Arbeitnehmerseite hat paritätisch in die Sozialversicherungskasse eingezahlt. Und das Mindeste, was wir erwarten müssen, ist, dass diese Beiträge den Arbeitnehmern zugutekommen. Wir reden ja über eine Einschränkung der Nettoeinkommen der Beschäftigten von bis zu 40% oder bis zu 33% im Fall, dass Kinder in der Familie sind. Und in dem Fall stellt sich schlicht und einfach die Frage, wie private Haushalte zurechtkommen müssen. Und da ist es aus meiner Sicht eine Frage des politischen Anstandes, dass dieser Teil der Aufzahlung den Beschäftigten zugutekommt.
Die Gewerkschaft will erreichen, dass Unternehmen bei Kurzarbeit das dann deutlich niedrigere Nettoeinkommen der Beschäftigten aufstocken. So, dass das Minus nicht zu groß wird. Darum dürfte in den kommenden Wochen gerungen werden. Unternehmensvertreter Dirk Pollert begrüßt die gelockerten Regeln für das Kurzarbeitergeld mitsamt der Entlastung der Arbeitnehmer von den Sozialabgaben.
Wir sind sehr, sehr dankbar, dass man die Kurzarbeiterregelungen so verbessert hat, weil das vielen helfen wird. Das alleine wird aber nicht reichen. Ganz, ganz wichtig ist, dass man sich über alle Möglichkeiten der Liquiditätsunterstützung, also über Liquiditätshilfen, Gedanken macht. Wir haben da auch konkrete Forderungen eingebracht, die der hessische Ministerpräsident beispielsweise aufgegriffen hat, zur Frage bei der Stundung von Steuerschulden, dass man da die Zinsen, die gegenwärtig bei 6% liegen, halt deutlich reduziert, nach unserer Vorstellung zum Beispiel auch gänzlich entfallen lässt. Das würde wirklich kleinen, mittleren wie großen Unternehmen helfen. Und dass man alle Möglichkeiten, wie man über Bürgschaften und Kredite schnell ans Geld kommt, diese nochmal alle durchschaut und diese Programme aktualisiert, damit Unternehmen wegen Corona nicht in Insolvenz oder in große Schwierigkeiten kommen.
Die EZB hat ja auch noch mal angekündigt, dass sie Banken leichter Geld geben will, damit die kleinen Unternehmen, gerade den mittelständischen Unternehmen, unter die Arme greifen können. Glauben Sie, das wirkt?
Also das können wir nur begrüßen, weil Corona ist ja das eine, aber die anderen Schwierigkeiten, die wir haben, Konjunkturkrise, Strukturwandel, die gibt's ja weiterhin und unsere Unternehmen müssen weiter investieren in Digitalisierung, in künstliche Intelligenz, in Wirtschaft 4.0 und dafür brauchen sie natürlich auch häufig Kredite und wenn das Kundengeschäft dadurch verbessert wird, dann ist das der Schweiß der edlen Wert.
Was genau an Hilfen kommt, aus Europa, aus Wiesbaden oder aus Berlin, ist im Moment kaum abzuschätzen und zu übersehen. Nur eines ist klar, es geht dabei um viel, um sehr viel Geld. So viel Geld, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz erst gar keine Summe nennt.
Wir werden die Instrumente unserer KfW-Förderbank nutzen, die dazu in der Lage ist, Stabilität herzustellen, indem kleine, mittlere und auch sehr, sehr große Firmen die Möglichkeit bekommen, durch die Krise zu kommen. Sie werden das in enger Kooperation mit ihren Hausbanken typischerweise tun, aber dahinter kann immer und daneben kann immer die KfW stehen. Und wir haben die Kraft, Kreditprogramme abzusichern wie in der letzten Krise, weil wir Garantierahmen mobilisieren und zur Verfügung stellen können, die ohne Begrenzung sind.
Das soll beruhigen und es soll Unternehmen helfen, durch die Krise zu kommen. Und zwar den Großen und den Kleinen, bis hin zu Einzelunternehmern und Selbstständigen. Denn Einschränkungen und Absagen in Deutschland treffen schon jetzt viele Unternehmen, gerade kleine Unternehmen. Und die Reiseeinschränkungen in immer mehr Ländern lähmen die Handelsbeziehungen. Niemand weiß, wie lange die Krise dauert, beziehungsweise zu welchen Maßnahmen noch gegriffen wird, um die Ausbreitung des Coronavirus zumindest zu verlangsamen. Eberhard Flammer ist Chef von Elkamet in Biedenkopf. Er ist aber auch Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages und damit für 400.000 Unternehmen in Hessen zuständig. Eine Krise wie die aktuelle hat er noch nie erlebt, sagt er.
Das ist schon was Neues, eine Erfahrung neuer Art, mit der wir da konfrontiert sind. Die Finanzkrise war ja immerhin von der Wirtschaft selbst gemacht und dieses hier ist ein Angriff von außen. Also wir müssen uns anders aufstellen und es gibt auch sicher ganz andere Heilmittel auch gegen diesen Angriff in Stellung zu bringen. Es wird ein Leben nach Corona geben, da sind wir alle sehr zuversichtlich und deswegen bin nicht nur ich dabei, für Ruhe und Gelassenheit zu werben. Und die Brücke muss geschlagen werden, vor allem für die kleineren Unternehmen, die wirtschaftlich nicht so stark aufgestellt und vorbereitet sind auf so eine Situation.
Sie haben gesagt, es geht natürlich auch um Heilmittel für diese Situation. Die Bundesregierung hat ja schon einiges auf den Weg gebracht. Brauchen gerade kleine Unternehmen da aus Ihrer Sicht mehr Unterstützung, vielleicht auch Möglichkeiten an Geld zu kommen, um eben, ich sag mal, magere Zeiten zu überstehen?
Ich glaube, das ist auch in der Öffentlichkeit angekommen. Den Unternehmen, denen einfach die Tageseinnahmen wegbleiben, die brauchen unmittelbare Liquiditätshilfe. Da hat das Land Hessen ja Bürgschaftsfazilitäten, also Bürgschaftskapital in Aussicht gestellt, das dann über die örtlichen Banken sicher sehr formlos herausgereicht wird.
Banken und das Wort formlos, da kann man ja schon hellhörig werden. Normalerweise bei Krediten, wenn es um Geld geht, gibt es ja auch langwierige Prüfverfahren. Es wird geguckt, wie sind die Aussichten. Muss in so einer Krise aus Ihrer Sicht umgedacht werden, dass man eben tatsächlich formloser miteinander umgeht, dass man eben guckt, wie kann man gemeinsam solche Zeiten durchstehen, dass Banken eben vielleicht auch mal ein Auge zudrücken, wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen Kredit nicht bedienen kann?
Ich glaube, besondere Situationen erfordern immer besondere Mittel und an der Stelle wird man mit Augenmaß schon die eine oder andere Ecke mal rundschleifen können, damit das geschmeidig läuft. wie wir hierzulande sagen. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Vor allem, weil das Land ja auch in Vorlage getreten ist mit Bürgschaftskapital. Es ist klar, dass den Unternehmen auch auf der steuerlichen Seite geholfen wird. Wir haben sehr erleichtert zur Kenntnis genommen, dass da über die Herabsetzung von Herauszahlungen, von Vorauszahlungen oder auch über Steuererstattungen nachgedacht wird. Als Kammerorganisation fordern wir an der Stelle einen Verlustrücktrag, sodass die Firmen auch auf in den Vorjahren geleistete Steuern zurückgreifen können. Das würde dann die Kapitalposition etwas stärken, denn letztlich kommt es natürlich im Geschäftsverkehr auch auf Eigenkapital an.
Diese ganze Krise, was heißt das denn gerade für die vielen kleinen und Kleinstunternehmen? Sind die besonders gefährdet, wenn Leute nicht mehr essen gehen, wenn Leute nicht mehr einkaufen gehen, wenn vielleicht weniger gekauft wird, wenn weniger produziert wird, wenn viele Veranstaltungen ausfallen? Sind da besonders die Kleinen in der Existenz auch bedroht?
Ja, das ist eine gute Frage. Genau darum handelt es sich. Denen brechen ja die Tageseinnahmen weg und die sind oft nicht in Reichtümern gebettet und deswegen darauf angewiesen, dass das Geschäft weiterläuft und da muss Ersatz für diese Tageseinnahmen herbei, sei es in steuerlicher Hinsicht und noch besser durch sofortige Liquiditätshilfen über das örtliche Bankgewerbe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da sorgt. Denn nach der Krise brauchen wir die alle wieder. Das ist, man kann ja nicht ein öffentliches Leben abschalten und dann knipst man es wieder an. Und wenn die Struktur dann gestört ist, dann reiben wir uns die Augen und sagen, hoch, wo sind die denn eigentlich? Also wir brauchen die alle wieder, weil die Teil unseres täglichen Lebens sind. Also bitteschön, ja, da müssen wir zusammenstehen.
Sagt Eberhard Flammer, Unternehmer und Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages. Er glaubt, die Krise könne nur bewältigt werden, wenn alle zusammenarbeiten, mit viel Solidarität. Welche Auswirkungen das Coronavirus am Ende hat, ist noch gar nicht abzusehen. Derzeit laufen aber überall Bemühungen, irgendwie durch diese Krise zu kommen. Die Sendung HR Info Wirtschaft gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Lars Hofmann.